Viele von uns werden die Plakate gesehen haben in den vergangenen Wochen. Viele werden die letzten Wochen die Plakate gesehen haben. Jesus ist Pünktchen, Pünktchen. Nun, wir haben einen außerordentlichen, einen einzigartigen Gott. Und wir wollen heute zusammen vier Wesensarten von unserem Gott ansehen, die im Neuen Testament vorkommen. Bevor wir das tun, möchte ich ein Erlebnis erzählen, das Gottes Einzigartigkeit, seine Herrlichkeit einfach soll darstellen, soll präsentieren. Ich war im Sommer in einer Auszeit in New York und diese Auszeit war in mancherlei Hinsicht eine große Herausforderung. Vieles ging immer wieder schief. Und es war für mich ein Monat der Lebensschule. Es geht schief und ich muss einfach vertrauen. Vertrauen, bis Gott eingreift. Und ein Erlebnis möchte ich erzählen, das hat mit dem zu tun, dass dann meine Frau noch nach New York kam, nach einem Monat, und Dominik, unser jüngerer Sohn. Wir hatten noch 3 Wochen Zeit, um ein bisschen im Osten herumzureisen. Und wir haben über Airbnb ein Zimmer reserviert. Das ist so eine Vermittlungsorganisation, da kann man bei privaten Menschen ein Zimmer reservieren und dann da bei diesen Privatpersonen übernachten. Und etwa so eine Woche, bevor Andrea und Dominik kamen, habe ich probiert, mit dem Francis Kontakt aufzunehmen. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, nichts kam zurück. Ich habe wieder geschrieben, nichts. Ich habe probiert, ihn anzurufen auf seine Telefonnummer, nichts, einfach nichts. Und das war das erste Mal in diesem Monat, wo es mich angefangen hat zu stressen. Weil ich dachte, wenn Andrea kommt und sie müde ist von der langen Reise, möchte ich, dass sie ein Bett vorfindet. Das war mein Wunsch. Und das schien nicht zu klappen. Ich habe mit Airbnb Kontakt aufgenommen, hat auch nichts gebracht. Die haben schon auch probiert, aber die haben ihn auch nicht erreicht. Und es versteht sich von selbst. Ich habe auch dafür gebetet, dass Gott da eingreift und irgendetwas tut und so. Und dann kam der Tag der Anreise von Andrea und ich habe dem Ganzen noch eine letzte Chance gegeben. Ich hatte eine Adresse, wo dieser Francis wohnt, aber keine Apartmentnummer. Und ich habe von einem Erlebnis von vorher gewusst, ohne Apartmentnummer findest du niemand in New York. Aber ich bin in die Straße gefahren, wo der Francis wohnt, und dann war da so ein Kasten, ein Block, 50 Wohnungen etwa. Und da steht nichts angeschrieben an der Klingel, wie die Leute heißen. Das ist total anonym. Und es ist auch sonst sehr anonym. Oftmals kennt man nicht mal die Nachbarn. Die Lage war wirklich aussichtslos. Und dann kam eine erste Person aus dem Haus und ich habe sie gefragt, ob sie Francis kennt, so und so. Wir hätten da ein Zimmer gemietet. Keine Ahnung. Dann kam eine nächste Person raus, die konnte kein Englisch, nur Spanisch. Pech gehabt. Und dann kam der Postbote. Und ich dachte, yes! Der kennt jeden. Der bringt die Post, der muss wissen, wer wo wohnt. Und seine Antwort war knapp und präzise. Eine solche Auskunft darf ich Ihnen leider nicht geben. Ich hatte eigentlich aufgegeben und habe nochmals probiert anzurufen. Nichts passierte. Und ich habe mich wirklich von der Tür weggedreht. Und dann kommt ein junger Mann raus. Und ich habe ihn noch gefragt, einfach so, kann ja nichts mehr schaden. Kennst du Francis? Ja, der ist oben. Was, der ist oben? Ich habe jetzt gerade probiert, ihm anzurufen. Da geht niemand ran. Ah, ich weiß auch nicht. Schau mal nach. Da hat er mir die Apartmentnummer gegeben. Ich ging hoch. Hab geklingelt, nichts passiert. Ich habe an die Tür geboldert, ich kann das nicht übersetzen auf Hochdeutsch. Nichts passiert. Und da habe ich gedacht, ja, okay, ich gehe aufs Ganze, jetzt mache ich die Tür auf. Ja, was willst du machen? Ich will ein Bett für meine Frau. Da gehst du aufs Ganze. Und ich habe die Tür aufgemacht, war verschlossen. Eingetreten habe ich sie nicht. Nein, aber die Tür ging dann auf. Der Francis stand in der Tür und hat sich entschuldigt, er wusste genau, wer ich bin. Ja, die Sache hat sich dann geklärt. Das ist nochmals eine andere Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht. Aber ich habe Gott als außerordentlichen Gott kennengelernt. Ich habe mich wirklich abgewandt von der Tür, von dem Block. Und ich wäre auf den Flughafen gefahren. Und ich weiß auch nicht, was wir dann gemacht hätten. Irgendwo ein Hotel gesucht oder irgend sonst was. Also Gott hat so im letzten Moment, und für mich war das einfach wieder so eine Lebensschule, vertrau mir. Du musst deinen Teil dazu beitragen. Aber vertrau mir. Ich sorge für dich. Wir haben einen außerordentlichen Gott. Im Neuen Testament gibt es ein paar Aussagen, die fangen wirklich so an. Gott ist. Vier davon wollen wir uns ansehen. Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist Geist und Gott ist verzehrendes Feuer. Beginnen wir damit. Gott ist Liebe. Diese Aussagen stehen immer in einem Zusammenhang. Und den erkläre ich kurz, dann lese ich den Text und dann gibt es auch noch eine Aufforderung dazu. Nun, der Zusammenhang, in dem der Text steht, Gott ist Liebe, hat mit der Liebe zu tun, die wir untereinander haben sollen als Glaubensgeschwister. In 1. Johannes 4, Vers 8 und 16 lesen wir, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Vers 16, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Nun, Gott ist Liebe bedeutet, dass Gott sich am Kreuz von Golgatha für uns Menschen geopfert hat. Das ist der größte Liebesbeweis, den jemand erbringen kann, wenn er für seine Feinde stirbt. Und ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich daran denke, was Gott, was Jesus Christus für mich getan hat, dass er für mich gestorben ist. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wer von euch für mich sterben würde. Wahrscheinlich die wenigsten. Ich bin überwältigt, wenn ich daran denke, wie kostbar, wie wertvoll wir Menschen Gott sind, dass er so etwas tut. Was für eine Liebe hat Gott zu uns Menschen? Unglaublich. Nun, aufgrund dessen, dass Gott uns so sehr liebt, fordert er uns auf. Ich lese Vers 19 bis 21 aus demselben Kapitel. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Also wir sollen unsere Glaubensgeschwister lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich möchte ganz praktisch sein, ganz praktisch werden. Und ich habe Irmgard gefragt, ob sie bereit ist, ein paar Antworten aufzuschreiben. Du darfst gerne nach vorne kommen. Ich möchte euch fragen, wie können wir die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern ganz praktisch, konkret zum Ausdruck bringen. Wie machen wir das? Wie lieben wir unsere Glaubensgeschwister? Irmgard wird das mitschreiben, so stichwortartig, das reicht. Und alles, was wir heute zusammentragen, das werde ich dann via E-Mail an alle verschicken, von denen wir die E-Mail-Adresse haben. Dann haben wir gleich etwas ganz Praktisches für den Alltag. Und wenn du das auch möchtest, kannst du mir eine E-Mail schreiben und dann schicke ich dir das auch, wenn wir deine E-Mail-Adresse noch nicht haben. Also wie können wir unsere Glaubensgeschwister ganz konkret lieben? Ruft einfach nach vorne. Wenn wir sie ertragen, ganz genau, die Geschwister ertragen. Schreibt doch einfach ertragen, das reicht. Nur das Beste von ihnen denken, also im Zweifelsfalle für den Angeklagten. Hä? Einfach das Gute im anderen wahrnehmen. Weitere Möglichkeiten? Zeit haben, genau. Zeit haben für die Nächsten. Jetzt sind gleich zwei zusammen, glaube ich, wertschätzen, den anderen wertschätzen und das zweite habe ich nicht verstanden. Füreinander beten. Anteil nehmen am Ergehen des anderen, am Schönen und auch am Schwierigen. Also ich denke auch an eine Fest zu gehen, eine Einladung wahrzunehmen, ist auch Anteil nehmen. Ja, danke vielmals. Einander vergeben, genau. Sie segnen. Verständnis haben. Das war mir zu leise, ich höre nicht mehr so gut. Ermutigen, jawohl, danke vielmals. Einen Dienst übernehmen, also ihnen auch zu dienen, ja. Sie wahrnehmen. Ja, wir haben ganz vieles. Schreib du ganz ruhig noch fertig. Ich erzähle dazu noch eine Geschichte. Ich finde etwas ganz interessant. Ich habe die Predigt schon zweimal gehalten, in zwei anderen Orten. Da kam alles so was Ähnliches. Und was immer fehlt, das fällt mir auf, ist die Gastfreundschaft. Warum kommt die Gastfreundschaft nicht mehr? Das möchte ich echt mal fragen. Früher, wenn ich einen Predigtdienst auswärts machte, wurde ich oft zum Mittagessen eingeladen. Ich kann das immer noch ablehnen oder sagen, du, ich möchte lieber nach Hause fahren. Aber heute kommt das nicht mehr. Und ich habe dann an einem Ort mit einer älteren Person gesprochen und wir hatten eine gute Unterhaltung und plötzlich machte er so, oh, wir hätten euch eigentlich einladen können zum Essen. Aber sie hatten dann schon Gäste. Aber da habe ich gedacht, was ist los? Was ist mit der Gastfreundschaft? Irmgard, danke vielmals. Schreib noch Gastfreundschaft, das kommt von mir. Ganz wichtig. Alles andere auch, ganz klar. Und dann darfst du wieder Platz nehmen. Danke vielmals. Ich rufe dich dann nochmals hoch. Einander ganz konkret Liebe zeigen. Und ich möchte euch ermutigen, wählt doch irgendetwas aus von dieser Liste und gebt es einer Person nächste Woche. Nur eines, einer Person. 1-1, ganz einfach. 1-1, eine Sache, eine Person. Ermutigt jemand, dient jemandem, nehmt jemanden wahr. Wir wollen praktisch werden. Eine zweite Aussage. Im Neuen Testament. Gott ist Licht. Der Zusammenhang, in dem Gott ist Licht steht, ist die Heiligung und wieder die Liebe, die wir unter den Glaubensgeschwistern haben sollen. In 1. Johannes 1,5 lesen wir, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gottes Licht bedeutet, er ist absolut heilig, er ist absolut rein, gerecht und ohne Schuld. Es heißt sogar, ich habe das gelesen, in ihm ist keine Finsternis. Und diese Aussage, die finde ich ganz wichtig. Wir haben vorher von Tragödien gehört. Eine Mutter stirbt, nachdem sie geboren hat, 20-jährig. Das ist der Wahnsinn. Und wenn wir an die ganzen Kriegsschauplätze denken, es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Und auch ich erlebe Leid, auch wir erleben Leid. Und diese Aussage, in Gott ist keine Finsternis, hilft mir, einfach zu vertrauen, Gott ist gut. Und er macht keine Fehler. Ich kann ihm absolut vertrauen, weil in Gott gibt es keine Finsternis. Und er führt mich nicht einfach mal so zur Lust auf das Glatteis, wo ich mir dann den Hinterkopf aufschlage, weil ich eben umfalle. Gott ist ohne Finsternis. Er ist Licht, absolut heilig, rein und gerecht. Und ich bin froh, habe ich einen solchen Gott, dem ich ganz vertrauen darf. Der nicht mal aus einer Laune heraus irgendwie so, jetzt gebe ich dem Stefan mal einen Watsch. Nein, das macht Gott nicht. Aufgrund dessen, dass Gott heilig und ohne Falsch ist, fordert er uns auf, in 1. Johannes 2, die Verse 3 bis 6. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich darin, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und die Wahrheit und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibt in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich möchte diese Verse mit einem Satz zusammenfassen. Wir sollen im Licht wandeln. Wir sollen im Licht wandeln. Das ist die Aufforderung, die in dem steckt, dass Gott Licht ist. Ich möchte dich wieder bitten, Irmgard, lasst uns zusammentragen, was heißt es, im Licht zu wandeln? Die ist schon ein bisschen schwieriger, die Frage, ein bisschen herausfordernder. Was heißt es, im Licht zu wandeln? Also im Text haben wir etwas gelesen davon, aber es gibt noch mehr. Ihr dürft wieder gerne nach vorne rufen. Wahrhaftig sein. Danke. Fehler zugeben. Danke vielmals. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Vergeben? Das Fehler zugeben hat mit Vergebung in Anspruch nehmen, denke ich, auch zu tun. Aber auch anderen zu vergeben. Nochmals bitte? Keine Angst haben, okay. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Okay, also in der Not, in der Angst, Gott zu vertrauen. Jawohl? Ja? Mhm. Danke vielmals. Glücklich sein mit dem, was man hat. Frei sein. Von was? Jawohl, okay. Frei sein von Zwängen. Das Licht weitergeben. Aha, danke. Ich möchte auch noch das sagen, was im Text steht. Sich an Gottes Wort halten. Sich an Gottes Weisungen halten. Und dann lassen wir das mal bei dem. Aufgrund dessen, dass Gott heilig und ohne Falsch ist, fordert er uns noch zu etwas Zweitem auf. Das lese ich aus 1. Johannes 2, 9 bis 11. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Also wie bei der Liebe geht es auch beim Licht um das Lieben der Glaubensgeschwister. Das haben wir schon zusammengetragen, das müssen wir nicht. Du darfst gerne nochmals Platz nehmen, Irmgard. Ich rufe dich dann nochmals nach vorne. Danke vielmals. Also auch hier wieder, es geht nochmals um die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und das haben wir schon aufgeschrieben, das machen wir jetzt nicht nochmals. Eine weitere Aussage ist, Gott ist Geist. Und der Zusammenhang, der hier gebraucht ist, oder in dem diese Aussage steht, ist die Anbetung. In Johannes 4, das ist die Geschichte mit der Frau im Jakobsbrunnen, heißt es in Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da gibt es die interessantesten Theorien, was jetzt heißt, im Geist anzubeten. Das ist zum Teil schrecklich, was es da für Theorien gibt, aber die gibt es. Dabei wäre es so einfach. Der Textzusammenhang macht es klar. Gott ist Geist bedeutet, er ist nicht an einen Ort gebunden. Im Text geht es nämlich darum, dass die Samariter dachten, Gott muss auf einem Berg angebetet werden, bei ihnen zu Hause. Und die Juden dachten, in Jerusalem muss Gott angebetet werden. Und Johannes sagt, Habakkuk, also ist ein Prophet aus dem Alten Testament, bei uns hat es noch eine andere Bedeutung, das Wort, Blödsinn. Gott ist Geist. Er soll in Geist und Wahrheit angebetet werden. Er ist nicht an einen Ort gebunden. Gott ist gleichzeitig überall oder kann überall sein. Im Geist anbeten hat mehr mit dem Zustand des Anbeters zu tun. Er soll geisterfüllt sein. Im Geist anbeten können also die Menschen, die Gottes Kinder sind, die in der Bekehrung und Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen haben. Der Geist lebt in diesen Menschen. Weiter soll die Anbetung in der Wahrheit geschehen. Anbetung verliert der Wert, wenn es nur noch eine äußerliche Form ist. Es muss aus einer tiefen inneren Überzeugung kommen. Anbetung hat mit unserem ganzen Sein zu tun. Und ich möchte nochmals eine Frage stellen, die wir uns nochmals aufschreiben. Was heißt es ganz konkret, Gott in Geist und Wahrheit anzubeten? Darf ich dich nochmal bitten, Irmgard? Danke vielmals, das ist das letzte Mal. Du machst heute Kilometer, das ist unglaublich. Was heißt es, in Geist und Wahrheit Gott anzubeten? Dankbar leben. Danke für diese Antwort. Licht sein. Echt sein. Genau, echt sein. Gott hat die erste Priorität im Leben. Entschuldigung, zwei Sachen. Ladies first. Freundlich sein zu jedermann. Das ist ganz interessant. Anbetung hat etwas mit unserem Leben zu tun, auch gegenüber den anderen Menschen. Danke. Genau, das Gespräch mit Gott. Genau, das Gespräch mit Gott kann kontinuierlich sein. Zu jeder Zeit, nicht nur an einem festen Ort. Mit Gottes Wirken rechnen. Ganz interessant, ja? mit den Geschwistern im Reinen sein? Ich finde es ganz interessant, es kam noch nicht Lobpreislieder singen oder Gott Komplimente machen. Das ist auch Anbetung, aber eben nicht nur. Im Reinen sein, genau, mit den Geschwistern. Das ist ganz wichtig. Ich habe mich gefreut über diese Antworten. Anbetung ist ein Lebensstil, eine innere Haltung. Und hat mit unseren Gedanken, mit unseren Worten und mit unseren Taten zu tun. Unser ganzes Leben kann Anbetung Gottes sein. Nicht nur am Sonntagmorgen, wenn wir zusammen Gott loben und preisen. Das ist ein Teil, eine Form davon. Danke vielmals, Irmgard. Jetzt bist du entlastet. Nicht entlassen, aber entlastet. Wir brauchen dich noch. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der Zusammenhang, in dem diese Aussage steht, ist die Ewigkeit und damit verbunden das vorausgehende Gericht. In Hebräer 12, Vers 29 lesen wir, denn eines dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist ein alles verzehrendes Feuer, bedeutet, Gott ist heilig und niemand wird in Gottes neue Welt hineinkommen, der nicht genügt. Gott ist ein verzehrendes Feuer, bedeutet auch, er wird Gericht halten. Und für mich bedeutet das so zwei Dinge. Das erste, ich bin Gott dankbar und freue mich darüber, dass Gott Recht schaffen wird. Gerechtigkeit. Und wenn ich manchmal so in die Welt hineinsehe und gewisse Dinge erlebe, dann denke ich, wie um aller Welt wird es Gott schaffen, hier Gerechtigkeit zu schaffen. Da bin ich dann schon mal gespannt. Aber es heißt immer wieder, Gott ist ein gerechter Richter. Also er wird Gerechtigkeit schaffen. Und das Zweite, was mich riesig freut, durch Jesus Christus dürfen wir Menschen vor Gott gerecht sein. Das ist doch genial. Jesus Christus macht uns gerecht, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Gewaltig. Als Folge von Gottes Gerechtigkeit lesen wir dann in Hebräer 12, 14 bis 15: Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedem Mann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wir sollen uns um Frieden bemühen, heißt es da. Es heißt sogar, wir sollen dem Frieden nachjagen. Ganz stark ausgedrückt. Und wir sollen uns nach Gottes Willen ausrichten. Nun, wie sieht dieses Nachjagen nach Frieden, dieses Leben nach Gottes Geboten aus? Und dazu möchte ich kein Brainstorming jetzt machen, nochmals, sondern einfach Hebräer 13 sprechen lassen. In Hebräer 13 wird aufgeführt, was heißt es, dem Frieden nachzujagen? Und ich zähle euch das einfach auf. Es fängt interessanterweise wieder damit an, liebt eure Geschwister. Glaubensgeschwister. Dann kommt die Gastfreundschaft. Dann denkt an die Gefangenen, an die, die leiden. Dann auch die Ehe soll rein bleiben. Dann auch sei ohne Geiz, lass dir an dem genügen, was du hast. In der Schweiz ganz schwierig. Wir haben viel, aber wir wollen noch mehr. Dann achtet die Gemeindeleiter, besonders die, die Gottes Wort verkünden. Also ich darf jetzt das schon mal sagen, weil das steht einfach da. Dann bleibt bei der biblischen Lehre, lobt Gott. Und dann wird das noch beschrieben, was das heißt. Das heißt, wir sollen Jesus bekennen. Dann pflegt Gemeinschaft unter Christen, gehorcht den Gemeindevorstehern, betet und seid tüchtig in allen guten Werken. Es fällt auf, dass Gottes Wesen, welches auch ist, Liebe, Licht, Geist und verzehrendes Feuer, immer wieder zu ähnlichen Handlungen führt. Ganz zentral ist die Liebe unter den Glaubensgeschwistern. Vergessen wir dabei nicht, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist die Grundlage, das ist die Basis, damit wir so und so und so überhaupt leben können. Und da, wo wir versagen, da, wo wir schwach sind, steht immer wieder Gottes Gnade, Gottes Vergebung. Und doch sollen wir uns danach ausrichten, nach Gottes Weisungen, Geboten zu leben, weil es gut ist. Für mich, aber auch für die anderen. Denken wir auch daran, dass wir ohne Gott nichts tun können, was ihn letztlich ehrt. In und aus der Beziehung mit Jesus befähigt er uns, durch den Heiligen Geist zu leben. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist Geist, Gott ist verzehrendes Feuer und er möchte durch dich und mich diese Eigenschaften in dieser Welt zur Schau stellen. Er möchte, dass Menschen in uns Gott erkennen als einen Gott der Liebe, des Lichts, des verzehrenden Feuers, des Geistes. Darum lebt er in uns. Es geht nicht einfach darum, dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Gott hat mit uns etwas vor. Er möchte sichtbar werden in dieser Welt durch dich und durch mich. Ich möchte beten und vielleicht gibt es Fragen zur Predigt, vielleicht gibt es Ergänzungen, vielleicht gibt es auch Erlebtes mit Gott. Und dann wollen wir eine Zeit haben, wo man das fragen kann, ergänzen kann oder eben auch weitergeben kann. Aber ich möchte erst beten und dann haben wir diese Zeit zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Liebe bist, dass du Licht bist, dass du Geist bist und ein verzehrendes Feuer. Und wir loben dich und wir preisen dich, dass du absolut gut und gerecht bist. Und du lädst uns ein, dir ähnlicher zu werden und in diesen Eigenschaften zu leben. Nicht damit wir irgendetwas wirken oder machen, sondern damit du sichtbar wirst. Es geht nicht darum, das Heil zu verdienen, sondern es geht darum, dass du groß rauskommst in unserem Leben, in unserem Alltag. Danke vielmals, dass du in uns wirkst durch deinen Geist, dass du lebst in uns und wir einen solch gewaltigen, herrlichen, einzigartigen Gott haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gemäß dem zu leben, was du uns zeigst, in unseren Familien. Und dann auch in unserer Ehe. Und dann auch hier in der Gemeinde. Und als nächster Schritt in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, beim Spielen auf dem Spielplatz und wo auch immer wir anzutreffen sind. Danke vielmals. Amen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Sachen zu ergänzen oder auch